Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Michael Köhler, willkommen. Picasso, das ist ein Name für moderne Kunst schlechthin. Ähnlich verhält es sich vielleicht mit Nureyev für Tanzkunst. Über eine deutsche Erstaufführung des Balletts in Berlin sprechen wir und die Leipziger Buchmesse bilanzieren wir, allerdings erst an zweiter Stelle. Zuerst gehen wir ans Brandenburger Tor. Moderatorin und Schauspielerin Colleen Fernandes. Sie hat ihrem Ex-Ehemann, dem Produzenten und Schauspieler Christian Ulmen, vorgeworfen, angeblich über Jahre im Internet Fake-Profile seiner Frau erstellt zu haben, sogenannte Deepfake-Pornos verbreitet zu haben. Der Spiegel hatte darüber berichtet. Der beschuldigte Ulmen geht dagegen anwaltlich vor. Fernandes erfährt inzwischen breite Unterstützung. Ein neues Gesetz soll sogar dazu erarbeitet werden. Vor einer guten Stunde, da hat vor dem Brandenburger Tor in Berlin eine Demonstration gegen sexualisierte Gewalt begonnen. Einige hundert Demonstranten waren angemeldet. Das Bündnis Feminist Fight Club hat das angeregt. Und Claudia van Laak, unsere Korrespondentin, hat das verfolgt. Und die erste Frage muss lauten, Claudia, wie stark besucht ist das am Brandenburger Tor?
Na, tatsächlich ist es so stark besucht, dass ich jetzt ein Stück weggegangen bin, die Straße unter den Linden in Richtung Humboldt-Forum, weil es wirklich so voll ist vor dem Brandenburger Tor und auch gar kein Empfang mehr war. Also die Organisatorinnen haben soeben gesprochen von 13.000 in erster Linie Demonstrantinnen. Also ich schätze mal, 80% waren oder sind Frauen, meistens junge Frauen. Also man kann sagen, 500 waren angemeldet, 13.000 sind gekommen. Vielleicht sagt die Polizei ein bisschen weniger, aber es ist wirklich sehr, sehr voll. Und das Ganze ist erst vor 48 Stunden tatsächlich angemeldet worden, diese Demonstration. Und da kann man nur sagen, damit wissen wir jetzt, dieser Vorgang, der trifft tatsächlich einen Nerv in der Gesellschaft, speziell bei den Frauen. Und die Demonstrantinnen, die haben soeben hier wirklich klare Gesetze gefordert gegen digitalisierte, sexualisierte Gewalt, gegen diese Deepfakes, Fake-Profile. Und sie alle haben gesagt, der Schutz für Betroffene in Deutschland sei unzureichend. Es waren Vertreterinnen da, zum Beispiel von Hate Aid, das ist eine Organisation, die sich schon lange einsetzt für Betroffene von Hass im Netz und die unterstützt. In der ersten Reihe habe ich gesehen Lisa Paus von den Grünen oder Saskia Esken von der SPD. Und die prominenteste Sprecherin war tatsächlich Luisa Neubauer, die wir ja eigentlich kennen als Klimaschützerin, als Aktivistin von Fridays for Future.
Ja, wie kommt die dahin?
Ja, erstaunlicherweise hat sie genau die Frage auch aufgegriffen und gesagt, naja, alle fragen mich gerade, wieso kümmerst du dich nicht ums Klima? Und dann hat sie gesagt, ja, das würde ich gerne und hat auch selber geschildert, wie sie Opfer geworden ist von sexualisierter Gewalt, wie sie gefunden hat oder wie ihr gezeigt wurden Fotos von ihr, die bearbeitet worden sind und zu Nacktfotos gemacht wurden. Und viele, nicht nur Luisa Neubauer, haben gesagt, wir haben Anzeige erstattet, nichts ist passiert und da muss jetzt einfach Schluss sein. Und die allermeisten Motti, die ich gesehen habe auf den Transparenten, da hieß es reicht und es muss sich jetzt etwas ändern. Unter anderem habe ich gelesen, Gewalt gegen Frauen gefährdet die Demokratie. Das war hier gerade auch zu lesen.
Ja, es reicht. So war auch in einer Mitteilung auf dem Account von Fernandes zu lesen. Sexualisierte Gewalt sei keine über der Realität schwebende Diskurs, sondern knallharte Realität. Live vom Brandenburger Tor in Berlin von einer Demonstration gegen sexualisierte Gewalt, unsere Kollegin und Landeskorrespondentin Claudia van Laak. Buhrufe. Die gab es auch beim Eröffnungsfestakt in Leipzig. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer wurde wegen seiner Überprüfung von Buchhandlungen für den Buchhandlungspreis durch den Verfassungsschutz, da wurde er heftig kritisiert. Auch seine Absage für den Erweiterungsbau der Nationalbibliothek stieß auf Ablehnung. Blicken wir aber nun nicht nur auf Skandale oder die bunte Manga-, Anime- oder Cosplay-Szene, die bei den Leipziger Frühjahrsbuchmesse stets stark vertreten ist. Es waren 4 Tage Buchmesse, die sehr gut besucht waren. Am Freitag schon über 100.000 Besucher, mehr als im Vorjahr also. Und die Kollegin Wiebke Poromka, Literaturredakteurin des Deutschlandradios, habe ich kurz vor der Sendung gefragt, wie sieht Ihre Bilanz aus?
Filmmessen kann man ja immer auf verschiedenen Ebenen betrachten und bilanzieren. Und es gilt eben auch für diese heute Abend zu Ende gehende Messe. Man kann auf die Entwicklung der Buchbranche blicken. Man kann auf die dominierenden thematischen Linien in den Neuerscheinungen in Belletristik und Sachbuch schauen. Und man kann auf so einer Buchmesse auch ganz grundlegend etwas erfahren über die Wirkmacht von Literatur in einer Gesellschaft oder auch was das Denken des Einzelnen betrifft. Und mir scheint, man kann dieses grundsätzliche Vermögen der Literatur kaum besser in Worte fassen, als der Schriftsteller Matthias Navrat das in Leipzig getan hat. Und deswegen hören wir ihn jetzt einmal selbst.
Ich glaube einfach auch, literarische Sprache hebelt ein Stück weit die Gegebenheiten aus. Die literarische Sprache schafft da irgendwie Lücken oder so Momente oder so kleine Räume, in denen wir plötzlich merken, ah, das wäre ja auch ganz anders denkbar. Das war für mich immer schon so, dass die literarische Sprache, da konnte ich plötzlich atmen, so als Mensch, als Individuum. Da bin ich dann nicht in den Prozessen der Entwürdigung, sondern plötzlich habe ich wieder so etwas wie Menschlichkeit und kann mich selber vielleicht auch noch ganz anders denken oder meine Umgebung. Deswegen zum Beispiel, ich kann nicht aufhören zu lesen, weil ich suche immer nach diesen Momenten. Und das Lesen ist für mich eigentlich auch schon Schreiben. Das hängt irgendwie so fest zusammen. Deswegen freue ich mich auch total, dass so viele Menschen hier auf dieser Buchmesse sind und dass wir heute ja ausverkauft sind, scheinbar.
Das sagt der Schriftsteller Matthias Navrat über die ja bewusstseins- und wirklichkeitsverändernde Kraft von Literatur.
Ja, der 1979 in Polen geborene Schriftsteller hat das Buch Das glückliche Schicksal vorgelegt. Wiebke, wie geht es der Branche denn insgesamt? Es ist ja ein Treffen auch der Branche, der Verlagsszene, wo man sich ja austauscht über Erfolg oder Misserfolg, über Umsatzzahlen. Wie geht's denen?
Ja, ich glaube, zwei Entwicklungen sind da ganz wesentlich. Auf der einen Seite ist da eben die grundlegende Krise des Buchmarkts. Leserzahlen gehen zurück. Auf der anderen Seite steigen die Produktionskosten. Und eine ganz andere wesentliche Entwicklung ist, dass die Verlage angesichts eben dieses strukturellen Wandels, dieser Krisen, auf neue Segmente setzen. All das, was man unter das Label New Adult oder Romance fassen kann. Bücher also, die sich vor allem an eine jüngere Zielgruppe richten. Und beide Entwicklungen konnte man auf der Leipziger Buchmesse ganz gut sehen. Um nur ein Beispiel zu nennen, verschiedene kleinere Verlage wie der Jung & Jung Verlag, der Dörlemann Verlag, Schöffling oder der Kanon Verlag, die angesichts dieser verschärften Bedingungen auf dem Buchmarkt womöglich alleine keine Perspektive mehr gehabt hätten, die sind in der jüngeren Vergangenheit vom größeren Camper Verlag aufgekauft worden. Und auf der Messe wurden die Programme dieser dann allsamt literarisch und intellektuell wirklich schwergewichtigen Verlage doch dann auf sehr kleinem Raum präsentiert. Und demgegenüber dann an den großen Ständen dominierten die pastelligen Cover oder auch in schwarz-lila gehaltenen Cover von New Adult Büchern. Und das ist eben das, worauf sich die Verlage angesichts dieser finanziell angespannten Lage konzentrieren. Und andererseits, das war auch ganz zentral auf dieser Messe, spürte man doch allenthalben einen großen Optimismus. Das speiste sich auf der einen Seite aus diesem solidarischen Protest gegen das Agieren des Kulturstaatsministers in Sachen Buchhandlungspreis und Erweiterungsbau der Leipziger Nationalbibliothek. Da haben wir ja ausführlich drüber berichtet. Zum anderen war das, und das ist eben auch bei Matthias Navrat ja schon angeklungen, ist es eine große Publikumsattraktion, diese Buchmesse. Und der Andrang war in diesem Jahr wirklich besonders groß.
Dazu zählt auch, dass traditionell die Leipziger Frühjahrsbuchmesse Mittel- und Osteuropa in den Mittelpunkt stellt, ja, den Donauraum auch. Aber auch innerdeutsche Fragen werden traditionell da verhandelt und beachtet. Lukas Rietschel etwa, der im sächsischen Reckwitz geboren, gesagt, dass die Zeitzeugen der DDR-Diktatur noch da seien, ein Riesenglück und eine Aufgabe. Sein Roman Sanditz hat die Geschichte einer ostdeutschen Familie in der Lausitz erzählt. Dazu gehört auch, und ich glaube, das sollten wir noch abschließend erwähnen, dass den Preis der Leipziger Buchmesse Katharina Polladian, die 71 in Moskau geborene deutsche Schriftstellerin, gewonnen hat, nicht wahr?
Ja, genau. Und die Katharina Polladian erzählt eben auch aus einem Erfahrungsraum von Diktatur und Repression. Sie hat in ihrer Rede dann erwähnt, dass ihre Eltern Ende der 70er Jahre Moskau verlassen hätten wegen des sowjetischen Geheimdienstterrors. Und sie wolle nicht, sagte sie dann in ihrer Rede, das natürlich nicht mit der Kulturpolitik Wolfram Weimars vergleichen, aber dennoch sei das Agieren des Kulturstaatsministers, ja, das hätte so ein gewisses Unbehagen, ein tief verwurzeltes Unbehagen in ihr hervorgerufen. Und ähnlich wie Matthias Navrat, den wir zu Anfang gehört haben, wird für Polladian umso mehr in gesellschaftlichen Konstellationen von Denk- und Freiheitsbeschränkungen dann die Wirkmacht von Literatur wieder zentral. Und deswegen hören wir jetzt auch nochmal in ihre Dankesrede hinein.
Aber ich erinnere mich auch an den vielbeschworenen dissidentischen Witz unter der Diktatur, an die Subversion, an den Geist, der daraus entstand und an ein Bedürfnis zum Spielerischen. So war und ist für mich das Spiel mit Vorstellungen und Realitäten immer auch ein zivilisatorisches Projekt, ein Werkzeug des Widerständigen und der Erkenntnis. Denn wenn man die Welt in der Fantasie auseinandernimmt und dann probehalber neu zusammensetzt, ergeben sich immer unerwartete Perspektiven.
Katharina Pollatjan hat für ihren Roman Goldstrand den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik erhalten. Ein Roman, der die Geschichte des 20. Jahrhunderts als eine Geschichte von Flucht und Exil erzählt. Und das war ein Ausschnitt aus ihrer Rede.
Wiebke Poromka bilanzierte die Leipziger Frühjahrsbuchmesse. Die Umstände der Produktion waren schon schwierig genug. 2017, da konnte das Stück in Moskau am Bolschoi-Theater kaum uraufgeführt werden. Nureyev. Die Choreografie ist nun rund 9 Jahre nach der Uraufführung beim Berliner Staatsballett auf die Bühne gekommen, inszeniert von Kirill Serebrennikov. Nach wenigen Jahren bereits wurde das Ballett vom Bolschoi-Spielplan gestrichen. In Berlin jetzt großes Theater, buchstäblich 140 Mitwirkende auf der Bühne. Das hat Mahler aus Maße geradezu. Wiebke Hüster hat das natürlich für uns gesehen und ich erinnere, dass du das in Moskau schon begeistert verfolgt hast. Jetzt also Berlin statt Moskau. Wie hast du das erlebt?
Ja, vor allem vor dem Hintergrund einer komplett veränderten politischen Landschaft. Als das 2017 rauskam, fand man das natürlich großartig und bewegend. Ich erinnere mich daran, man hatte auch Hoffnung, nachdem man dieses Ballett gesehen hat, dass vielleicht doch aus der Kulturwelt heraus eine Veränderung der politischen Landschaft Russlands irgendwann entstehen könnte. Jetzt, 9 Jahre später, muss man sagen, Journalisten dürfen nur noch einmal im Jahr das Land verlassen. Kirill Serebrennikov, der damals in Hausarrest, in Fußfesseln, die Premiere von zu Hause nur miterleben durfte, damals auch seine Regie, es ist ja auch sein Libretto, der ist inzwischen in Berlin. Sein Choreograf, Juri Posukov, hat immer noch Produktionen in Russland laufen. Es gibt eine ganz veränderte Weltlage und das bedrückt. Und die Hoffnung von damals, die hat sich doch erschöpft. Die haben wir so nicht mehr.
Nun durcheilt das Ballett szenisch die Jahrzehnte von Nureyevs Leben, das 1993 durch AIDS ein Ende fand. Da war der Künstler und Tänzer knapp 55 Jahre alt. Wie ist das umgesetzt worden in Berlin?
Das ist durch Serebrennikovs Libretto ganz, ganz klug umgesetzt. Schon in Moskau war das so. Dabei ist man geblieben, wie überhaupt die Inszenierung 1:1 übernommen worden ist. Es ist nur etwas kleiner, muss man sagen, weil die Bühne der Deutschen Oper tatsächlich natürlich nicht ganz so groß ist wie die vom Bolschoi. Aber die Klammer dieses Abends ist eine Auktion, sind eigentlich 2 Auktionen, die nach Nureyevs Tod stattfanden und in denen sein bedeutender, millionenschwerer Nachlass, der aus Kunstwerken, Möbeln, wirklich großen Antiquitäten bestand, verkauft, versteigert wurde. Und das sieht man hier als Situation. Und immer wieder werden von dem Auktionator, der von dem Schauspieler Odin Lund Biron herausragend dargestellt wird, eben Lose aufgerufen. Und daran knüpfen sich bestimmte Geschichten an. Wir hören da mal rein.
Lot 45. A set of 12 chairs by designer Josef Urban. Manufactured by Tonnet, 1906. Leather seats finished with copper studs.
Man sieht an diesem kurzen Zitat schon, dass mit Nureyev auch eine ganze Welt, eine sehr kultivierte, gebildete, über Jahrhunderte geschulte Kunstinnigkeit verloren gegangen ist. Dieser Choreograf, dieser Tänzer Nureyev kannte sich, dieser Ballettdirektor auch der Pariser Oper, kannte sich ja nicht nur in seiner Kunst aus. Das war ja für ihn verbunden mit einer Liebe zu schöner Kleidung, zu großer bildender Kunst, zu schönen Landschaften, zu außergewöhnlichen Persönlichkeiten. Diese ganze Kultur wird hier aufgerufen und das gelingt dem Abend tatsächlich und das ist interessant.
Ja, ein Name für große Kunst im lebensumfassenden Sinne. Wie ist das denn jetzt besetzt worden mit dem Tänzer David Suarez?
Ja, das ist das Heikle eben hier in Berlin. Das, was in Moskau gelungen ist mit Wladyslaw Landratow. Damals war man ja auch skeptisch und hat gedacht, wie kann jemand nur Rehe verkörpern, wie kann das gehen? Aber ihm ist es damals tatsächlich gelungen, durch eine große Ernsthaftigkeit und auch dadurch, dass er den Charme, den Humor von Nureyev herausgespielt hat. David Suarez ist zu feingliedrig, ist, glaube ich, auch ein bisschen zu schüchtern, traut sich nicht ran an das bestialische, monströse, das Nureyevs Persönlichkeit ganz ehrlich gesagt auch hatte. Und das, ja,
und
ist
das
ein bisschen
exzentrische,
schade.
Das exzentrische im Pelzmantel, ne?
Absolut, ja. Und dieses, was wir heute so bewundern und vergöttern, dieser Mut, seine Homosexualität auszuleben, dieser Mut, mit den schönsten Frauen der Welt sozusagen zu konkurrieren, mit seinem Lächeln, seiner ganzen Haltung, ja, das fehlt hier. Und gedämpft durch diese politische Lage und dann mit dieser Besetzung, man muss auch sagen, Jana Salenko hat diesen kleinen Auftritt als Margot Fontaine, ein Pas de Deux, aus dem aber gar nicht diese musikalische Synchronität, dieser Übermut, der aus dem Tanz der beiden, aus dem Glück der beiden beim Tanzen entstand, das irgendwie übertragen wird. Und das ist die Schwäche dieser Berliner Wiederaufnahme sozusagen.
Ganz kurz, das Staatsballett wollte also die politische Figur herausstellen. Den exzessiven Freiheitskünstler, der hat sich dir nicht so ganz vermittelt, oder?
Nein, Nureyevs Rebellentum, das geht aus dieser Produktion wirklich nicht mehr genug hervor.
Wiebke Hüster sah Nureyev, die Choreografie nach mehreren Jahren jetzt also in Berlin beim Staatsballett auf die Bühne gebracht. Wir bleiben bei der Bühne. Wir sind im Urlaub. Wir sollten eine gute Zeit haben. Wo so ein Satz fällt, da ahnt man schon das Familiendrama. Höhere Gewalt, das ist ein 2014 entstandener Film des vielfach ausgezeichneten schwedischen Autors und Regisseurs Ruben Östlund. Der walisische Autor Tim Price hat vor 5 Jahren davon eine Bühnenfassung erstellt. Und Regisseurin Fritzi Wartenberg, die ist nicht nur Ruben Östlund Fan, sondern hat mit nicht mal 30 Jahren schon an diversen Bühnen Regie geführt. Am Schauspiel Hannover hat sie nun diese Geschichte einer familiären Katastrophe inszeniert. Michael Lages sah das.
Wie ungemein gemütlich und bequem, wenn die Fronten von Anfang an und bis zum Ende unverändert bleiben, hie die ziemlich guten Frauen mütterlich verlässlich und voll von Verantwortung für die Kinder, dort die ganz anders veranlagten Männer, die im Ernstfall lieber die Flucht ergreifen. Der maskuline Instinkt sagt ihnen das, herangezüchtet in so und so viel Jahrhunderten Patriarchat. Sie können halt nicht anders. Schluss, aus, fertig. So wunderbar einfach kann Theater sein. Die Geschichte, die dem Film von Ruben Östlund wie dem Kino-Remake und jetzt dem Stück von Tim Price zugrunde liegt, ist immerhin ein bisschen vielschichtiger, liefert wenigstens eine Schablone für den Beweis, dass Männer immer nur sind, was sie sind und kein bisschen anders. Ein Ehepaar mit 2 Kindern, die Tochter schon mittendrin und der Sohn kurz vor den Unerträglichkeiten der Pubertät, wollen sich erholen beim Skifahren in den französischen Alpen. Das familiäre Gefüge wirkt gefestigt, wie unausstehlich sich die Gören auch benehmen. Zur Befriedung aufkommender Nicklichkeiten wird ordentlich getafelt im Bergrestaurant. Da wird die Familie Zeuge einer beinahe Katastrophe.
Seht euch das an.
Guck, Vera, siehst du das da oben? Da wird eine Explosion ausgelöst, die das letzte bisschen Schnee wegschafft, bevor er sich aufstaut.
Also, wie eine Bombe?
Ja, genau.
Das ist ja unglaublich.
Durch die Fenster ist eine Lawine zu sehen, die sich extrem bedrohlich zubewegt auf den Touristentempel. Mutter Ebba beugt sich schützend über die Kinder, schließt fast ab mit dem Leben, während Papa Thomas flüchtet. Warum? Aus Instinkt. Wohin und mit welcher womöglich ja sogar vernünftigen Absicht, das wird nicht ernsthaft diskutiert. Er lässt halt die Familie im Stich. Punktum.
Als die Lawine kam, bist du vom Tisch aufgesprungen und weggegangen.
Was? Nein, natürlich nicht.
Natürlich doch.
Nein.
Du hast das Telefon genommen, die Handschuhe und bist so schnell es ging von mir und den Kindern.
Nein, das kann nicht sein. Nein, daran kann ich mich nicht erinnern.
Davon und davon, dass dieser Mann unfähig ist, sich zu erklären, erholt sich die Familie lange nicht. Erst als Papa sich ziemlich theatralisch erniedrigt und tief traurig erklärt, das andere Ich zu hassen, das aus ihm geworden ist, wird er gnädig wieder aufgenommen. Übrigens hat die Auflösung familiärer Gemeinschaft auch abgefärbt auf ein anderes Paar. Der Fall mutiert also zum gesellschaftlichen Muster.
Du bist halt einfach
eher in der Lage wegzulaufen als ich.
Warum?
Weil du ein Mann bist und ich eine Frau.
Well made mag sein. Nur wirkt die Fabel auf der Bühne eher flach und platt, ergeht und erschöpft sich abendfüllend im Klischee. An den womöglich thematisch interessanten Punkt gelangt die Inszenierung von Fritzi Wartenberg nie. Nämlich tatsächlich zu hinterfragen, inwieweit die Figuren im Spiel identisch sind mit sich selbst oder ob sie sich selber und damit auch allen anderen womöglich immer nur was vormachen. Wäre das so, gerieten nämlich auch die Profile der Frauen unter die analytische Lupe. Und zwar die ganze Zeit über, nicht nur am Schluss, wenn die kreuzbrave Mutti in Platzangst als Erste aus einem steckenbleibenden Hotelfahrstuhl flieht, wie Papa zuvor vor der Lawine. Polly Stephans Bühne imaginiert mit Schiebetüren aus Milchglas die ziemlich klaustrophobische Bergwelt der Luxustouristen. Jelena Miletic fährt reichlich schrille Ski- und Après-Ski-Mode auf. Eher zugeschmiert ist der recht lange Abend mit eher nichtiger Musik. Die allerdings passt durchaus zur fundamentalen Oberflächlichkeit von Fritzi Wartenbergs Inszenierung. Durch die kämpft sich das Ensemble, doch alles führt zu nichts, eben weil der Kern der Fabel so gemütlich und bequem und vorhersehbar ist.
Michael Lages sah Höhere Gewalt in Hannover. In den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske geht es um einen 95. Geburtstag.
Als Captain Kirk in der Fernsehserie Raumschiff Enterprise wurde William Shatner weltberühmt. Zusammen mit seiner Crew, dem Vulkanier Mr. Spock, dem Raumschiffarzt Dr. McCoy und dem Chefingenieur Scotty, erkundete er ferne Galaxien und suchte nach fremden Kulturen im All.
Scotty, beam me up.
Surprise!
Ein Spruch, der Kult wurde, wie die Idee dahinter, sich an einen anderen Ort beamen zu lassen, ikonisch weit über die Fangemeinde hinaus. Zuerst da hatte die Serie allerdings kaum Fans. Nach 3 Jahren wurde sie erst einmal eingestellt wegen schlechter Einschaltquoten. Doch in den 70er Jahren wurde Raumschiff Enterprise durch Wiederholungen erfolgreich. Deshalb hat man Shatner und seine Crew schließlich reaktiviert und es folgten 7 Star Trek Kinofilme bis Mitte der 90er Jahre. William Shatner wurde 1931 in Kanada geboren, ging nach dem Studium nach New York und spielte Nebenrollen am Broadway. Mit Anfang 30 fand er dann die Rolle seines Lebens. Aber Shatner arbeitete nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Regisseur, Autor, Moderator und Pferdezüchter. Auch heute noch ist Shatner aktiv als Musiker. In diesem Jahr will er ein Hardrock-Album rausbringen. Vielleicht ja auch ein Rekord. 2021 war William Shatner jedenfalls der älteste Mensch im All. Mit 90 Jahren flog er an Bord der Blue Origin Raumkapsel von Jeff Bezos mit. Eine Erfahrung, die William Shatner zutiefst bewegte.
It goes from blue, bang, and suddenly it's black.
Das Blau weicht plötzlich tief im Schwarz. Das All, die Ewigkeit, das Mysterium des Kosmos.
Eternity and the mystery of the cosmos.
William Shatner war das. Heute ist er 95 Jahre alt geworden. Apropos Weltraum. Sandra Hüller spielt im neuen Film Der Astronaut die Leiterin einer Weltraummission, mit der die Sonne vor der Zerstörung bewahrt werden soll. Hollywood-Schauspieler Ryan Gosling soll als Molekularbiologe für die Mission in den Weltraum gebracht werden, allerdings gegen seinen Willen. Am Donnerstag ist der Film in mehr als 80 Ländern in den Kinos angelaufen, auch in Deutschland. Mit 50 Millionen Dollar Einspielergebnis in den USA am ersten Wochenende war wohl gerechnet worden. Doch jetzt soll der Film laut Studio deutlich mehr eingespielt haben, mehr als 77 Millionen Dollar. Und die Stadt Emmendingen im Breisgau ist Standort für eine Kunstpremiere. Dort sind zum ersten Mal im deutschsprachigen Raum Werke von US-Schauspieler Johnny Depp zu sehen. Vor allem Selbstbildnisse und Porträts von Weggefährten. Mit der Ausstellung seiner Werke reiht sich Emmendingen in eine illustre Liste ein. Kunstwerke des Schauspielers waren nämlich zuvor unter anderem in New York, in London und in Tokio zu sehen.
Die Kulturmeldung mit Doris Schäfer-Noske am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse daran. Nach uns hören Sie die Sendung Das Wahlstudio im Deutschlandfunk. Ihnen einen guten Abend.